I must not fear, John. Fear is a mind killer.
It's true. That you got that one right, but I don't think I got
I know the whole thing. Fear is a little death that brings total obliteration. I'll face my fear. I'll permit it to pass over me and through me. And when it is gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear is gone, there will be nothing. Only I will remain.
Kompott Nummer 338, 5 von I. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 338. Kompott, den ich am heutigen, anfangs war es sonnig, jetzt ist es allerdings nur noch stürmisch, Freitag, dem 14. September 2011 aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 11:37.
Jawohl, reimt sich auch. Und das Intro habe ich aus einem After Dark geklaut. Also einem, das ist der 5x5 Podcast für nach die Podcasts, wie auch immer. Aus aktuellem Anlass habe ich den da, nämlich weil ich am Montag im Krankenhaus aufschlagen darf und mir da unter Umständen dann nämlich wieder eine richtige, voll ausgewachsene OP droht. Was euch hier jetzt allerdings erstmal in die Ohren gleiten darf, ist dann wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech, inklusive einer Keynote und auch einer Space-Meldung. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich, wie üblich, Regierung und Wirtschaft eingefunden haben. 13 Grad, Broken Cloudsige, sieht ziemlich grau aus. Cool Greetings. Die 13 Grad, Windchillen wie 13, Comfort Level wie 11. Und der Wind macht irgendwas zwischen 28 und 44 km/h. Oder so. So. Dann hätten wir da mal völlig überraschend, die Regierung. Das haben wir doch noch nie gemacht. Mit dem FD-Bekenntnis, weil die FDP-Bundestagsfraktion hat ein Bekenntnis zur Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition abgelegt. Es gehe Deutschland unverändert gut. Kein anderer westlicher Industrie- und Wirtschaftspartner stehe besser da, sagte Fraktionsbrüderle zum Abschluss der Herbstklausur in Mainz. Diesen Kurs wolle er nach der nächsten Bundestagswahl in einer bürgerlichen Koalition fortsetzen. Der Herr Schwafalle hat schon mal in die Umfragen geguckt. Wenn die Umfragen nicht total falsch liegen, gibt es keine Koalition, an der die FDP auch nur ansatzweise beteiligt sein kann. Außer als fünftes Rad am Wagen. Aber also mal ganz davon abgesehen, ja, was sollen die denn sonst machen? Sagen, ja, wir wollen jetzt Neuwahlen. Es gibt kein gültiges Bundeswahlgesetz. Neuwahlen gehen von daher schon mal nicht. Die Umfragen sagen, egal ob ein Wahlgesetz existiert oder nicht, die FDP ist höchstens mit 5% dabei. Na, also 5% ist wirklich so das Höchste der Gefühle. Sagen wir mal plus minus 2%. Na, dann sind also 7% das Maximum, was sie real irgendwie erreichen können könnten. Das ist nicht so unheimlich viel, um sich irgendwie eine Regierungsbeteiligung auszurechnen. Aber, ja. Na, also, ich weiß nicht, was das werden soll. Ja, wir wollen weiter an der Regierung bleiben, weil, was sollt ihr denn sonst sagen? Nein, wir wollen Neuwahlen? Ah, wozu auch? Ihr kriegt doch euren Scheiß. Bis auf die Subventionen per Steuersenkung. 5 nach 10. Dann gab es eine BBG-Meldung, die DPA aber mal sowas von gründlich verkackt hat. Trotz der Überschüsse in den Kassen der Sozialversicherungen plante das Arbeitsministerium laut Blödzeitung höhere Beiträge. Das gehe aus einem Verordnungsentwurf für 2013 hervor, so das Blatt. Für Bezieher höherer Einkommen erhöhe sich der jährliche Krankenkassenbeitrag um bis zu 110 Euro, heißt es in dem Bericht. Der Rentenbeitrag steigt für sie im Westen um bis zu 235 Euro und im Osten um bis zu 117 Euro. Außerdem solle der Wechsel von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung erschwert werden. So, hat irgendjemand eine Ahnung, worum es da geht? Ich schon, weil ich mich mit dem Thema ein bisschen auskenne. Beitragsbemessungsgrenze ist das Wort, was da nicht auftaucht. Nämlich die Grenze, die man an Gehalt überschreiten muss, damit man nicht mehr an Krankenversicherung oder an Rentenversicherung zu bezahlen hat und mutmaßlich auch Arbeitslosenversicherung. Naja, ich meine, ist typisch blöd, dass sie sowas nicht erwähnen. Aber von der Nachrichtenagentur würde ich ja schon erwarten, dass sie wenigstens das Wort irgendwo mal einschmuggeln. Na ja, die bezahlen alle viel mehr und das, obwohl die so viel Geld haben. Also erstens, es betrifft nur die höchsten Lohngruppen. Die, die eben bisher schon an der Beitragsbemessungsgrenze liegen oder über der Beitragsbemessungsgrenze liegen. Das sind die Leute, denen 100 Euro weniger im Monat nicht mehr wehtun. Denen tun auch 200 Euro weniger im Monat nun wirklich nicht mehr weh. Also beziehungsweise, wenn mir bei, was war doch gleich der Wert? 3.000 irgendwas Euro. 3.500 irgendwie so pro Monat. Wenn ich da 300 Euro weniger kriege, das merke ich doch gar nicht. Na, das ist wie. Ja, wenn mir jemand jetzt 5 Euro wegnimmt, das fällt mir auch nicht akut auf. Also an Lohnzahlung. Na, die Frage, die sich mir bei der Lektüre direkt aufdrängte, ist, warum das Wort Beitragsbemessungsgrenze nicht auftauchte. Na, weil es gehört dahin. Da haben die D-Radio-Nachrichten das da besser gemacht. Da tauchte wenigstens das Wort Beitragsbemessungsgrenze auf. Und eben nicht als, ja, die müssen jetzt alle mehr zahlen. Die Reichen müssen mehr zahlen. Skandal! Steuererhöhungen. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Montag gab es dann die Rentalitionen. Weil die CDU sieht im neuen Rentenkonzept der SPD große Chancen für einen parteiübergreifenden Konsens. Arbeitsministerin Zensursula von den Leyen regte eine gemeinsame Initiative im Kampf gegen Altersarmut an. Auch CDU-Generalsekretär machte deutlich, dass die Union hier einen Konsens mit den Spezialdemokraten anstrebte. Beim Koalitionspartner FDP sieht man diese Offerte mit großem Argwohn und wirft vor allem von der Leyen vor, Steigebügelhalterin für eine große Koalition zu sein. Da hat irgendjemand Angst. Ich weiß nur nicht, wovor. So, dann gab es den Siggi-Spruch. Weil Siggi Pop sieht keine Möglichkeit für den von Arbeitsministerin von der Leyen ins Gespräch gebrachten parteiübergreifenden Beschluss zur Rente. In der momentanen Situation komme eine Zusammenarbeit nicht in Frage, sagte Siggi Pop im ARD-Fernsehen. Es könne keinen Konsens geben, solange die Koalition nichts gegen Erwerbsarmut tue und den Niedriglohnsektor ausbauen wolle. Die Rente könne keine Probleme lösen, die im Arbeitsleben geschaffen worden seien, betonte Gabriel. Der FDP-Vorsitzende Rösler lehnte die Rentenpläne von CDU und SPD ab. Jetzt kommt ein Reminder me. Wer hat doch gleich Hartz IV eingeführt? Herr Pop, wer war das? Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Ich bilde mir ein, dass das eine rote-grüne Kotzerei gewesen ist, Koalition. Na? Also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, aber der Niedriglohn, der ist ja viel zu niedrig. Herr Pop, haben Sie sich schon offiziell von Hartz IV verabschiedet? Sind Sie offiziell dagegen? Haben Sie damals Ihre Fresse aufgemacht? Wenn ja, dann schön. Wenn nein, also mir wäre es zumindest nicht bekannt. Ja, vor allen Dingen irgendwie, solange da so Figuren wie die Stones in der SPD-Führung rumlungern, die sich auch nie gegen Hartz IV geäußert haben, die immer den Niedriglohnsektor großartig fanden und noch zu vergrößern. Ja, und dann stellt sich Gabriel jetzt hin und sagt, ja, also das Rentenproblem, das kommt ja von den Niedriglohn. Ja, ach, wer hat denn das eingeführt, Herr Pop? Wer war denn das? Remind me. Ja, das muss mal wieder. 10:10. Dann gab es die Seeschneidung, weil die Bundesregierung soll nach dem Willen von CSU-Chef Horst Seehofer schnell klären, dass Beschneidungen nach jüdischem Ritus in Deutschland weiter ohne Einschränkung möglich sind. Er unterstütze das ohne Wenn und Aber, sagte Seehofer während seines Israel-Besuchs in Jerusalem. Oder anders ausgedrückt, Seehofer kriecht irgendwelchen jüdischen, gläubigen Verantwortlichen in irgendwelche Körperöffnungen. Ist so die Kernaussage, die da bei mir hängen bleibt. Vor allen Dingen ohne Einschränkung, also ohne Betäubung. Nicht nach medizinischem Standard. Na, kann er ja gerne wünschen. Dann plädiere ich aber auch dafür, dass dem Herrn Seehofer mal empfindliche Körperteile abgeschnitten werden. Die braucht er doch sowieso nicht. Wäre es mal mit einer Totalamputation. Es tut auch nur ein bisschen weh. Unter Garantie. Wobei, könnte glatt weniger wehtun. Na, also, er wünsche sich hoffen, dass möglichst bald Klarheit geschaffen werde. Er sei mit Kanzlerin Angela Merkel in Kontakt. Bei den jüdischen Gemeinden in Deutschland und in Israel hatte ein Urteil des Kölner Landgerichts Empörung ausgelöst, wonach die traditionelle Beschneidung Körperverletzung ist. Was mir dabei dann auch auffiel, der Herr Seehofer äußert sich also zur jüdischen Beschneidung. Das ist die, die im Alter von 8 Tagen gemacht wird und die ja so alternativlos wäre. Was ist denn eigentlich mit der muslimischen Beschneidung? Dass er die in Israel nicht unbedingt aufs Tapet bringt, ist nicht überraschend, aber hat er sich dazu irgendwann mal geäußert? Wäre mir jetzt nicht bekannt. Das wäre jetzt so irgendwie die erste Wortmeldung von dem Kerl, die ich mitbekommen hätte. Na? Und warum muss eine Körperverletzung eigentlich überhaupt möglich sein? Na, weil wir es schon immer so gemacht haben, halte ich als Begründung immer noch für sehr dünn. Um nicht zu sagen, das reicht nicht. Na, das führt dann halt zu dem spannenden Effekt, Ohrlochstechen ist eine Körperverletzung. Aber Geschlechtsteile abschneiden ist keine. Wenn man denn mit religiösem Blabla argumentieren kann. Und wenn es sich bei dem Opfer um ein männliches Kind handelt. Ist logisch. Dass das irgendwie grundgesetzkonform irgendwie als Gesetz rauskommen kann, wage ich immer noch zu bezweifeln. Aber dann gab es die FD-Spende, weil die Verwaltung des Bundestags prüft nämlich Vorwürfe gegen die FDP wegen einer angeblich verdeckten Parteispende. Das hat eine Sprecherin der deutschen Presseagentur gesagt. Die FDP wolle dazu eine Stellungnahme vorlegen. Das ARD-Magazin Monitor hatte berichtet, ein Berater des Glücksspielautomatenunternehmens Gauselmann habe wohl insgesamt 2,5 Millionen Euro in FDP-Tochterunternehmen investiert. Zumindest ein Teil des Geldes sei letztlich an die Partei geflossen. FDP-Generalsekretärin hatte die Vorwürfe schon gestern zurückgewiesen. Die FDP hat schon wieder einen Spendenskandal. Das ist schon wieder ein bedauerlicher Einzelfall. Sind nebenbei eigentlich inzwischen mal die Namen von Spendern einer gewissen christlich zensierenden Union bekannt, Herr Kohl? Nein? So, dann gab es Esbar. Gesundheitsminister Bahr hat die geplanten Kürzungen in seinem Etat um 2 Milliarden Euro verteidigt. Die Regierung habe es geschafft, Defizite abzubauen und Überschüsse zu erwirtschaften, sagte der FDP-Politiker bei den Beratungen im Bundestag über das Budget seines Ministeriums. Angesichts der guten Finanzausstattung seien die Leistungen der Krankenkassen ausgeweitet worden. Und weil sie ja jetzt mehr zu bezahlen haben, ist es ja auch völlig in Ordnung, weil wir denen weniger Geld geben. Weil die Ärzte ja jetzt gerade ganz laut rumbrüllen, dass sie noch viel mehr Geld in Körperöffnungen geblasen kriegen wollen, ist es ja auch völlig gerechtfertigt, wenn man Geld aus dem Gesundheitssystem abzieht. Weil, müsst ihr wissen, mehr Ausgaben kann man dadurch bezahlen, dass man weniger Einnahmen hat. Das weiß ja schon die schwäbische Hausfrau. Also wenn mir eine schwäbische Hausfrau begegnen würde, die mir das als Tatsache verkaufen wollen würde, dann würde ich an deren Intelligenz zweifeln. Aber, ja. Dann gab es am Mittwoch das ESM-Urteil. Was hat das da zu suchen? Das hat er doch gar nicht zu suchen. Das gehört da gar nicht hin. Zip. Moment. So, und zwar los ging es an sich schon am Sonntag damit, dass der CSU-Politiker Peter Gauweiler einen neuen Eilantrag gegen den Euro-Rettungsschirm ESM beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat. Das Gericht solle die Ratifizierung des ESM-Vertrags verhindern, bis die Europäische Zentralbank ihren Beschluss über den Ankauf von Staatsanleihen rückgängig gemacht habe. Notfalls solle das Gericht die Verkündung der Entscheidung zum Rettungsschirm verschieben, um den EZB-Beschluss noch zu berücksichtigen, fordert Gauweiler in dem Antrag. Weil, müsst ihr wissen, das ist total böse, wenn man mal ernsthaft anfängt, Dinge zu tun, die aus der Krise rausführen könnten. Wie zum Beispiel auf dem Sekundärmarkt Anleihen kaufen. Ja, das ist dann eine Staatsfinanzierung, die ist ja völlig illegal, weil sie ja auf dem Sekundärmarkt also das, was die Banken halt nicht haben wollen, stattfindet. Ja, gab es am Sonntag als Meldung, da gab es dann auch die Gau-Scheiter-Meldung, die dann immerhin bis Dienstag gedauert hat, weil das Bundesverfassungsgericht über den Eilantrag des CSU-Abgeordneten Gauweiler gegen den jüngsten Beschluss der EZB Anleihen von Euro-Krisenstaaten zu kaufen, immer noch nicht entschieden hatte. Aber, sie haben dann mitgeteilt, okay, also sie verkünden das Urteil trotzdem. Zack, bumm, peng. Weil so richtig den Zusammenhang zwischen ESM-Fäkalpakt und der EZB-Entscheidung, der ist nicht offensichtlich, vorsichtig formuliert. Weil die EZB kann nach den bestehenden Regeln auch ohne ESM das schon tun, was sie tut. Da brauchst du kein ESM für. Von daher, was hat das eine mit dem anderen zu tun? So, und dann gab es die ESM-Laubnis. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Euro-Rettungsschirm ESM unter Vorbehalten genehmigt. Es müsse sichergestellt werden, dass die Haftung Deutschlands auf die vereinbarten 190 Milliarden Euro beschränkt bleibe. Und außerdem dürfen sie nicht Geheimhaltung betreiben. Jetzt steht da allerdings in der DPA-Meldung wieder nicht drin. Also so, das sind die zwei Auflagen, die das BVFG gemacht hat. So frei nach dem Motto, okay, es darf nicht mehr kosten, als der Bundestag genehmigt hat, ohne dass der Bundestag gefragt wird. Und Geheimhaltung, ne, die da irgendwie der ESM-Rat, ne, die sind ja völlig immun und völlig geheim, die darf nicht gegenüber dem Bundestag gelten. Ja, blub. Also im Kern hat's BVFG gesagt, ja, macht. So. Und gestern hat dann auch der Herr Gauck ganz schnell einen Stift gegriffen und sofort seinen Krakel unter die beiden Papiere gemacht. Bundespräsident Joachim Gauck hat einen Tag nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Gesetze zum Euro-Rettungsschirm ESM und zum Fäkalpakt unterzeichnet, teilte das Präsidialamt in Berlin mit. Na, was die Eile jetzt sollte, ist mir ein bisschen sehr schleierhaft. Aber ja, er hat sich dann beeilt, weil es musste ja schnell gehen. So, genau, dazu. Dann gab es Föderoso aus der Europäischen Union, soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsident Barroso eine Föderation von Nationalstaaten werden. Nur durch ein stärkeres Zusammenstehen könne Europa seine derzeitige Krise überwinden und die internationale Rolle spielen, die ihm zustehe, sagte Barroso vor dem Europaparlament in Straßburg. Was das werden soll, wenn es fertig ist, ist mir allerdings irgendwie echt schleierhaft. Vor allem, was das in der Regierung zu tun hat. Egal. Dann gab es ein Apotheke Plus. Ey! Geh weg! Stellt sich ein Hund auf meinen Fuß. So, ein Apotheke Plus, weil die Honorare der Apotheker können nämlich, wie von der FDP gefordert, im nächsten Jahr erhöht werden, berichtet die Frankfurter Rundschau und beruft sich dabei auf einen Sprecher von Finanzminister Schäuble. Dieser habe seinen Widerstand gegen die Pläne von Wirtschaftsminister Rösler und Gesundheitsminister Bahr aufgegeben. Konkret soll das Honorar der Apotheker für die Abgabe eines rezeptpflichtigen Medikaments von 8 Euro 10 pro Packung auf 8,35 Euro steigern. Die Gesamtkosten von 190 Millionen Euro tragen die Krankenkassen und damit die Versicherten. Denen gerade mal eben 2 Milliarden aus dem Gesundheitsfonds weggenommen wurden. Weil, müsst ihr wissen, mehr Ausgaben kann man ja am besten dadurch finanzieren, dass man weniger Einnahmen hat. Was will der Hund von mir? Du brauchst mich gar nicht so angucken. Ich will nicht mit dir rumspielen. Na, also, ja. So, und dann gab es Hartz plus 8. Der Hartz IV-Regelsatz soll nämlich im nächsten Jahr angehoben werden. Wie die Blödzeitung der Berufung auf einen Entwurf des Bundessozialministeriums in Berlin berichtet, ist eine Erhöhung um 8 auf monatlich 382 Euro geplant. Wow, gibt es nicht alles auf einmal aus. Immer diese gigantischen Erhöhungen, die immer nur so tun, als wären sie reale Erhöhungen, in Wirklichkeit aber keine Erhöhungen sind. Oh, was ist eigentlich das Hundefiel hin? Egal, solange es mich nicht anhüpft. Der Sozialverband VDK kritisierte die Steigerung als zu niedrig. Mit 8 Euro mehr könne der tatsächliche Bedarf, vor allem von Alleinerziehenden, nicht gedeckt werden, erklärte die Verbandsvorsitzende Mascha. Ja, das überrascht jetzt auch tendenziell eher niemanden, aber ja. So, dann gab es ein Herd nach Bessereit, weil die CSU nämlich im Streit um das Betreuungsgeld Gesprächsbereitschaft signalisiert hat, also genau genommen Seehofer. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, die Leistung an medizinische Vorsorgeuntersuchungen zu knüpfen, sagte Seehofer während seines Israel-Besuchs. Das Betreuungsgeld ist auch innerhalb der schwarz-gelben Koalition umstritten. Und da findet heute eine Expertenanhörung zu dem Thema statt. Und da gab es jetzt auch schon die Meldung, naja, also aus verfassungsrechtlicher Sicht ist das überhaupt keine Aufgabe der Bundesregierung. Das ist keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes und damit darf der Bund da keine Gesetze erlassen. Wobei mir dann sich irgendwie die Frage aufdrängt, seit wann sich denn eigentlich mal die Regierung um die Verfassung kümmern würde. Das wäre ja mal was ganz was Neues. So, Neues aus der Wirtschaft. Da gab es erstmal Bert Schäffler. Nach dem Beschluss der Europäischen Zentralbank zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen mehren sich die Forderungen nach rechtlichen Schritten. Der FDP-Finanzexperte Schäffler sagte im Deutschlandradio Kultur, Deutschland müsse vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Die EZB werde zur Staatsfinanzierung missbraucht und zur Bartebank aller Schrottpapiere in Europa. Auch der CDU-Haushaltsexperte Wilsch forderte eine Klage zu prüfen. Wilsch sagte im Deutschlandfunk, er sei überzeugt, dass die EZB ihr Mandat überschreitet. schreite. Zudem nannte er es inakzeptabel, dass der deutsche Vertreter im EZB-Rat immer wieder überstimmt werde. Weil es kann doch nicht sein, dass Dinge kassieren, die Deutschland nicht will. Entschuldigung, ist euch schon mal aufgefallen, dass Deutschland übrigens gerade die gesamte EU in die Depression zwingt? Seid ihr dabei schon mal auf die Idee gekommen, dass alle anderen Länder da übrigens überhaupt nichts von haben? Dass Deutschland das einzige Land in der ganzen EU ist, bei dem überhaupt noch positive Einnahmen zu verbuchen sind? Da könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass Deutschland vielleicht nicht das einzige Recht haben sollte, irgendetwas zu entscheiden. Vor allen Dingen, dass Deutschland überhaupt nicht gut geführt wird. Aber Merkels Umfragewerte großartig. Warum eigentlich? Deutschland müsse wegen seines hohen Haftungsanteils von 27% ein Vetorecht bekommen. Weil so eine Depression ja auch so großartig ist, ne, den großen Bumm von Ende der 1920er, den haben wir ja auch alle schon wieder vergessen. Der hat ja auch überhaupt nicht wehgetan. Sagt mal, geht's noch? So, dann gab es einen Ex-Plus. Der deutsche Außenhandel hat sich im Juli dank guter Geschäfte mit den Ländern außerhalb der EU überraschend positiv entwickelt, weil innerhalb der EU ist ja schließlich Depression ausgebrochen. Also Rezession in hart. Weil das ist so großartig, weil wir müssen sparen. Wir sparen noch nicht genug. Wir sind immer noch nicht pleite. Nach einem Rückschlag im Vormonat seien sowohl die Exporte als auch die Importe im Juli gestiegen. Die Ausfuhren hätten im Monatsvergleich um 0,5% zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, Volkswirte hatten zuvor einen Rückgang um 0,5% erwartet. Was auch nur wieder beweist, die Aussagen von Volkswirten sind nicht in Stein gemeißelt. Aber hey. So, dann gab es Totsparbler. Bundesfinanzminister Schäuble hatte die Schuldenstaaten der Eurozone davor gewarnt, mit den Reformanstrengungen nachzulassen. Vor dem Hintergrund der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, Staatsanleihen unbegrenzt aufzukaufen, sagte er der Blöd am Sonntag, noch seien sich die Märkte nicht einig, dass die Eurozone halte. Die Vertrauenskrise werde nur dann überwunden, wenn die Haushaltsdefizite überwunden und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert würden. Die sollen sich also zu Deutsch alle in den Niedrigstlohnsektor totsparen. In Griechenland führt das jetzt übrigens zu dem spannenden Effekt, der Staat soll die Leute noch länger, oder soll dafür sorgen, dass die Leute noch länger für noch weniger Geld arbeiten. Wo sollen die denn das Nicht-Geld, was sie haben, denn hin investieren, um mal überhaupt irgendwie ein Wirtschaftswachstum zu erreichen? Also Binnennachfrage kann es nicht sein. Nach China Zeug verkaufen ist schwierig. Die sind nämlich immer noch wettbewerbsfähiger als alle anderen. Oder anders ausgedrückt, was soll das werden? Totsparen oder was? Auch die notwendigen institutionellen Reformen in der EU und in der Eurozone müssten zügig angegangen werden, betonte Schäuble. Dieses Totsparen, das führt zu nichts. Deutschland hat jetzt jahrelang auf Kosten der anderen Euro-Länder gelebt. So, die Zeiten sind jetzt vorbei, weil nachdem die Banken implodiert sind, mussten die anderen Länder alle irgendwie Geld in die Banken reinblasen. Gut, hätten sie nicht gemusst. Island ist ein schönes Beispiel. Island hat die Banken pleite gehen lassen und hat die Bürger gerettet. Alle anderen Länder machen es so, dass sie die Banken retten und die Bürger pleite gehen lassen. Ja, das hilft offensichtlich nicht. Vor allen Dingen, die Banken sind ja immer noch nicht gerettet. Sonst müsste man ja nicht permanente Rettungsschirme aufbauen. Oder anders ausgedrückt, Island hat gezeigt, ja, es gibt einen anderen Weg als die Austeritätspolitik. Nämlich den, dass man schlicht und ergreifend die Bürger rettet und die Banken pleite gehen lässt. Und alles, was eben nicht überlebensfähig an Bank ist, ja, das geht dann halt pleite. Und nein, Island hat sich auch geweigert, die Schulden anderer Länder zu bezahlen, ne, das ICESave-Gesetz. Zack, hat das Volk gesagt, nein, wollen wir nicht. Hat die isländische Regierung gesagt, okay, das wollen wir auch nicht. Nachdem ihr uns jetzt gesagt habt, dass ihr das auch nicht wollt, machen wir es nicht. Na, Konsequenz war lautes Gebrüll von überall. Na, vor allen Dingen die Briten waren da besonders laut. Terrorismus, Terrorismus. Und Ergebnis, Island geht's großartig. Island ist aus dem Kabum schon wieder raus. Schon längst. Denen geht's großartig. Na, also genau genommen haben die keinen harten Kabum gehabt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich meine, okay, Island ist vielleicht auch ein bisschen sehr viel kleiner als andere Länder, aber das kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das ist eine Technik, die hat funktioniert. Das, was wir hier haben, hat nicht funktioniert. Funktioniert ja nicht. Nun, aber hier. So, am Samstag gab es dann noch den Beanderslohn. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, hat sich grundsätzlich für die Einführung eines Mindestlohns in Deutschland ausgesprochen. Welches grundsätzlich ist es? Das juristische grundsätzlich, wo die Liste an Ausnahmen sofort folgt? Oder das nicht juristische grundsätzlich, was meint, es gibt da keine Ausnahmen? Psychologisch wäre es nicht schlecht, eine Grenze nach unten einzuziehen, sagt der Weise der Zeitung Die Welt. Diese sollte bei mindestens 7,50 Euro pro Stunde liegen, da sie sonst keine Wirkung haben werde. DBA-Chef wies darauf hin, dass von den Menschen heute Mobilität, Flexibilität und Qualifizierung verlangt werde. Daher sollte es auch eine Mindestwertschätzung geben. Vor allen Dingen gehören Jobs, die unter Hartz IV bezahlt werden, schlicht und ergreifend verboten. Aber das ist Sklavenarbeit. Da hast du dann hinterher eine Knappigkeit mehr als Hartz IV. Ja, super. Dafür brauchst du eigentlich auch nicht arbeiten gehen. Da kannst du auch zu Hause bleiben. Ja, aber hey. So, dann gab es eine Mehrhinderung. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu der Überzeugung gelangt, dass Griechenland im Herbst auf keinen Fall den Euro aufgeben darf, schreibt der Spiegel. Wir müssen eine Lösung finden, soll sie demnach vergangene Woche im kleinen Kreis gesagt haben. Die Kanzlerin und ihre Berater befürchten, ein Ausscheiden in Athens könne einen ähnlichen Dominoeffekt auslösen wie die Pleite der Lehman Bank 2008, schrieb das Magazin. Allein Deutschland müsse dann rund 62 Milliarden Euro abschreiben. Ach, ist es ihr auch mal aufgefallen? Kann sie das dann bitte auch dem Herrn Doofrind gewaltsam applizieren? Der tönt ja immer noch rum. Nein, das gehört raus. Kann sie das dann auch bitte mal dem Herrn Rösler gewaltsam applizieren? Dass ein Austritt Griechenlands aus dem Euro per Pleite sehr viel mehr wehtut, als was auch immer man sonst so tun kann. Wehtun im Sinne von, es werden Banken implodieren. Und wenn wir doch alle to fail sind, dann ist das nicht akzeptabel. Ja, oder man lässt Banken implodieren. Ne? Man macht halt das isländische Prinzip. Sagt, okay, wir gucken uns mal an, welche Banken sind eigentlich überlebensfähig. Da gehört die Hypo Real Estate nicht zu, da gehören diverse Landesbanken nicht dazu. Die, die nicht überlebensfähig sind, da gucken wir, ist da irgendwas drinne, was sinnvoll überlebensfähig und oder notwendig ist. Den Teil, den holen wir raus, nennen ihn Good Bank. Den Rest lassen wir die Pleite abrutschen. Na, das isländische Prinzip könnte man sich ja einfach mal als Vorlage schnappen. Es hat ja funktioniert. Aber hey, bis Merkel das mal zugibt, vor allen Dingen müsste man dieses Sparen kostet, was es wolle, abschaffen. Dann ist Doofbrindt übrigens immer noch für Gau. CSU-Generalsekretär Doofbrindt begrüßt den neuen Eilantrag seines Parteikollegen Gauweiler gegen den Euro-Rettungsfonds ESM. In der Augsburger Allgemeinen nannte Doofbrindt zugleich den Beschluss der Europäischen Zentralbank, unbegrenzt Staatsanleihen kaufen zu wollen, als falsch und brandgefährlich. Er bedauere es, dass sich Bundesbankchef Weidmann im Rat der EZB nicht habe durchsetzen können. Gauweiler hatte seinen Eilantrag, also genau genommen war Weidmann der Einzige, der dafür war. Warum sollte sich eine einzige Figur gegen genügend andere Figuren durchsetzen? Na, das sind vor allen Dingen, ne, das sind die EZB-Bonds, das sind die Euro-Bonds. Die Merkel ja gesagt hat, dass sie zu ihren Lebzeiten nicht passieren würden. Irgendwie die Meldungen von ihrem Tod müssen gerade irgendwo untergegangen sein, dass sie zombifiziert wurde und jetzt weitermacht. Na, also Doofbrindt ist dafür, dass die Eurozone implodieren soll. Ja, Doofbrindt halt. Dann gibt's Griech uneinig. Die Spitzen der griechischen Regierungskoalition haben keine Einigung über das von der Troika geforderte Sparpaket erzielt. Ministerpräsident Samaras von der Nea Dimokratia warb für Kürzungen bei Gehältern und Renten in Höhe von 11,5 Milliarden Euro in den nächsten 2 Jahren. Es wäre mir nicht bekannt, dass die griechischen Gehälter und Renten so viel Puffer nach oben noch gehabt hätten. Also genau genommen bin ich eigentlich der Meinung, dass sie da schon auf dem völlig falschen Weg unterwegs sind. Vor allen Dingen, was soll es bringen, wenn die Leute länger arbeiten für weniger Geld? Was soll es denn bringen? Wohin wollt ihr denn den Scheiß verkaufen, den ihr dann produziert für fast nichts? Gibt's irgendjemanden, der den Scheiß haben will? Nein, gibt es nicht. Griechenland ist nicht berühmt dafür, dass sie gigantische Mengen an Produkten hätten, die es nur in Griechenland geben kann. Von daher, was soll das? Tod sparen. Die Chefs der Sozialistischen Partei und der Demokratischen Linken, Vinicelos und Kouvelis, forderten mehr Zeit zur Umsetzung der Vorhaben. Zuvor hatten sich Vertreter der sogenannten Troika in Athen aufgehalten. Anschließend verlautete die Experten aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalen Währungsfonds, seien mit Teilen der Sparmaßnahmen nicht zufrieden. Für die Freigabe der nächsten Kredittranche in Höhe von 31 Milliarden Euro verlangt die Troika eine zügige Umsetzung des Sparpakets. Weil, müsst ihr wissen, das ist total großartig, wenn ein Staat sich in die Pleite reinspart. Na, ich meine, so unheimlich häufig hatten wir das in der Vergangenheit noch nicht. Von daher, ja, kann man sich mal aus der Nähe angucken, aber muss das irgendwie passieren? Tut das Not? Könnte man nicht vorher schon wissen, dass aus einer Krise man per Sparen nicht rauskommt? Haben nicht ganz viele Leute schon von Anfang an gesagt, Sparen führt nicht aus der Krise raus? Ich kann mich irgendwie dunkel entsinnen, dass ich selbst das auch wiedergegeben habe und ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Aber hey, gab es am Montag. Auch am Montag gab es dann den 5. Lohn. Weil in Deutschland arbeitet ein Fünftel der Beschäftigten zu Niedriglöhnen. Die Grenze lag 2010 bei 10,36 Euro brutto in der Stunde. Niedriglohn Heute bedeutete niedrige Rente morgen, sagte der Präsident des Statistischen Bundesamtes Roderich Egeler. Ein Mindestlohn von 7,50 Euro ist der BA-Weise also bereit. Wenn 10,36 Euro als Niedriglohn durchgehen, ist 7,50 Euro als Mindestlohn zu wenig. Hint, hint. Niedrige Löhne werden vor allem im Taxigewerbe, im Friseur- und Kosmetiksalons, im Reinigungsgewerbe sowie in der Gastronomie gezahlt. Mit dem Zuwachs der Niedriglohnempfänger sei auch ein Anstieg der Minijobs und Zeitarbeit einhergegangen. Na, weil, müsst ihr wissen, wenn man kein Geld bekommt für die Arbeit, dann kann man sich ja auch keine Rente ansparen. Wovon denn auch? Na? Also, vor allen Dingen hilft dann ja auch nicht, wenn man dann noch irgendwie zusätzlich in Riester und Co. Geld reinwerfen soll. Wovon denn? So, dann gab es Mindesttür im Bundesrat, da wächst die Zustimmung für einen einheitlichen Mindestlohn in Deutschland. Das schwarz-rot regierte Saarland kündigte an, einen Vorstoß der CDU-SPD-Koalition in Thüringen zu unterstützen. Wirtschaftsminister Maas sagte der Zeitung Die Welt, es sei nicht hinnehmbar, wenn sich Menschen trotz 8 Stunden täglicher Arbeit als Bittsteller beim Staat um eine Aufstockung ihres Lohns bemühen müssten. Thüringens Ministerpräsidentin Lieberknecht will am 21. September im Bundesrat ein Gesetz für einen einheitlichen Mindestlohn vorlegen. Wie gesagt, wenn der unter der Niedriglohnschranke bleibt, ist das auch nur ein Tropfen auf den sehr warmen Stein. Aber so, dann gab es die 2,1-Inflation. Die Inflation hat in Deutschland im August wieder zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg die Preissteigerungsrate auf 2,1%. Im Vormonat hatte sie bei 1,7% gelegen. Für die Entwicklung machte die Statistiker vor allem die hohen Kosten für Energie und Kraftstoff verantwortlich. Übrigens, von Lohnsteigerungen in ähnlicher Größenordnung wäre mir nichts bekannt. Oder anders ausgedrückt, ja, die Preise steigen. Das können sie aber nur in begrenztem Rahmen überhaupt tun, weil wenn die Löhne nicht entsprechend mitsteigen, dann können sich die Bürger schlicht und ergreifend weniger leisten. Dann kaufen sie weniger. So, nachdem doch angeblich Angebot und Nachfrage den Preis regulieren, müsste sich der Preis dann entsprechend wieder nach unten korrigieren. Die Alternative, wie man das Problem lösen kann, ist so einfach wie offensichtlich. Man sorgt dafür, dass Lohnsteigerungen und zwar in saftigem Ausmaß passieren. Und damit meine ich nicht die Ärzte, die sich einen noch größeren Schluck aus der Pulle gönnen wollen, auf Kosten der Patienten. Und ja, ich bin stinkig. Genau, dann gab es nämlich auch den Ärztest. Eine deutliche Mehrheit der niedergelassenen Ärzte will ihre Praxen aus Protest gegen die Krankenkassen schließen. Das habe eine Urabstimmung unter den Medizinern ergeben, verlautete aus Kreisen der Ärzteschaft. Die Mediziner beklagen, dass geplante Honorarsteigerungen fürs kommende Jahr zu gering ausfallen. Wobei, wenn ich das eben bei Telepolis richtig gelesen habe, ist das die erste von 3 Stufen an Verhandlungen. Nämlich Stufe 1, was kommt eigentlich an Steigerung generell in den Topf rein? Stufe 2, wie sieht es mit den krankheitsabhängigen Verteilungen aus? Stufe 3, wie verteilen eigentlich die kassenärztlichen Vereinigungen untereinander das Geld? Ja, und jetzt machen die also Praxisschließungen, weil, müsst ihr wissen, Patienten, die nicht zum Arzt gehen können, die sind da total begeistert von. Sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Ja, ich habe allerspätestens am Dienstag einen Termin in der Augenarztpraxis nötig, weil wenn das am Montag mit dem Laser klappt, dann soll ich am Dienstag in der Augenarztpraxis zur Nachkontrolle auftreten. Was ich dann sinnigerweise auch tun werde. Wenn die geschlossen haben, werde ich aber extrem stinkig. Na? Also mal ganz davon abgesehen, dass es ja irgendwie in den letzten Jahren irgendwie ganz schwungvolle Steigerungen gegeben hat. Nur halt nicht bei dem Grundtopfbetrag. So, mal ganz davon abgesehen, diese Nichtsteigerungen da, die waren jetzt auch begründet mit, ja, das Gesundheitssystem muss sparen. Sowohl die Krankenkassen müssen sparen, als auch die Krankenhäuser und eben auch die niedergelassenen Ärzte. Wenn die jetzt der Meinung sind, dass sie einen riesengroßen Schluck aus der Pulle, nämlich den quasi wieder Ausgleich der Sparbemühungen haben wollen, dann wirft das durchaus die Frage auf, wo soll denn das Sparen denn noch aufgehört werden? Ja, ist jetzt nicht so, als wären die diesen 20 Milliarden, die im Gesundheitssystem insgesamt jetzt gerade mehr drin sind als Minimum nötig, als könnte man die einfach mal mit Schwung aus dem Fenster treten, weil, Entschuldigung, habt ihr schon mitgekriegt? Euroland ist gerade in der Depression gelandet. Das wird mittel- bis langfristig dazu führen, dass die Löhne und Gehälter sinken. Das wird mittel- bis langfristig dazu führen, dass die Einnahmen der Krankenversicherungen sinken. Und wenn ihr dann immer noch große Schlucke mehr aus der Pulle haben wollt, dann wird das dazu führen, dass das Geld nirgendwo herkommt. Viel Spaß. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt eine Band, die ihr eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht schon mal irgendwo in einem Radio gehört haben könntet. Die nennen sich Duran Duran. Ich darf das Deutsch aussprechen, oder? Ich bin der Meinung, ich darf das Deutsch aussprechen. Und zwar im Podsafe Music Network gibt es von Duran Duran einen Titel namens Falling Down. Der ist 5 Minuten 41 lang, laut ID3-Text. Entstammt er einem Album Red Carpet Massacre. Und wie gesagt, gefunden im Podsafe Music Network. Und nachdem er im Podsafe Music Network steht, bin ich der Meinung, dass ich den hier auch völlig legal wiedergeben darf. Gefolgt ist das Ganze dann vom Herrn Pispers, der in Podcast letzte Woche, also nicht diese Woche, sondern halt davor, ich brauche halt immer noch eine Woche mehr, beziehungsweise ich könnte die auch aus der aktuellen Woche nehmen, da hätte ich aber das Problem, dass die aus der letzten Woche halt eine Mal liegen blieben. Und das will ich nicht. Und deswegen gibt es vom Herrn Piespers die Sensation Altersarmut in 2 Minuten 53, die ich aus dem WDR Kabarett Podcast entnommen habe. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen solltet, mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier so von mir gegeben habe, zukommen lassen zu wollen, könntet ihr euch dazu eingeladen fühlen, wenn ihr das dann wolltet, das zum Beispiel zu tun, indem ihr eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com adressiert und abschickt. Oder einen Tweet @compot, der eine etwas geringere Postwertmarke benötigt. Oder ihr könntet einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 338 Teil 2 einstellen, den ich dann aber erst freigeben muss, was im Krankenhaus möglicherweise unter Umständen nicht ganz so schnell passieren könnte. Weil es ist ja immer noch nicht gesagt, dass ich am Dienstag dann tatsächlich nicht im Krankenhaus bin. Es ist nur gesagt, dass ich am Montag im Krankenhaus bin und da auch erstmal nur in der Ambulanz. Aber ja. So, und gegen eine OP wette ich diesmal nicht. Diesmal rechne ich sogar mal mit einer. Mal gucken, was dann passiert. So, und jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit Falling Down von Duran Duran und dem Herrn Pispers. Und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein mag, wenn da nichts dazwischen kommt. Place and time. He thought
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Die hochspezialisierten Mitarbeiter des Arbeitsministeriums haben durch hochkomplizierte Berechnungen eine sensationelle Entdeckung gemacht. Millionen von Normalverdienern droht Altersarmut. Verantwortlich dafür ist die rot-grüne Rentenreform aus dem Jahr 2004. Im Windschatten der heiß umstrittenen Rente ab 67 wurde damals nämlich beschlossen, das Rentenniveau bis zum Jahr 2030 auf etwa 43% vom letzten Nettolohn abzusenken. Wer hätte auch damals damit rechnen können, dass es Experten im Arbeitsministerium, deren IQ laut Arbeitsvertrag konstant unter der eigenen Körpertemperatur liegen muss, schon 8 Jahre nach dieser Reform gelingen würde, jene geheime Formel zu entdecken, mit deren Hilfe man berechnen kann, was 43% vom Nettolohn für einen Normalverdiener bedeutet. Prozentrechnung ist schließlich die Königsdisziplin der Mathematik. Und so hat die direkt dem Minister untergeordnete Arbeitsgruppe Däumchen drehen erst jetzt, nach Anschaffung neuer Supercomputer, berechnen können, dass 43% von 1600 Euro unter dem liegt, was einem Hartz-IV-Bezieher zusteht. Als dann letzte Woche dank intensiver Recherchen auch noch herausgefunden werden konnte, dass selbst Arbeitnehmer mit einem Bruttoverdienst von 2500 Euro im Monat auf nicht mehr als diese 1600 Euro netto kommen, war der Skandal perfekt. Und wie hieß und heißt die für diese Altersarmut produzierende Reform zuständige Ministerin? Tritra Trullala Schmidt natürlich, die damals fröhlich verkündete, die Reform sorge dafür, dass die Renten verlässlicher würden und die Rentner weiterhin am wachsenden Wohlstand beteiligt würden. Ja, Humor hat sie, diese mit 43% vom Nettohirn ausgestattete Frau. Ihr verdanken wir ja auch das berühmte Begrüßungsgeld beim Arzt. Offiziell Praxisgebühr genannt, sollte es dafür sorgen, dass die Deutschen nicht mehr so oft zum Arzt laufen. Der Erfolg war derart durchschlagend, dass damals, 3 Monate nach Einführung der Praxisgebühr, die Ärzteverbände lamentierten. 25% der Kollegen würde in die Pleite getrieben, weil keiner mehr zum Arzt ginge. Heute wissen wir, dass die Deutschen dank Praxisgebühr öfter zum Arzt rennen als je zuvor. Der Deutsche hat sich erst ein paar Monate lang aufgeregt und dann hat er gesagt: Wenn ich schon einmal im Quartal 10 Euro abdrücken muss, dann mache ich auch All-You-Can-Arzt. Könnte nicht mal irgendein Ministeriumsexperte ausrechnen, wie lange Julia Timoschenko in der Ukraine für den finanziellen Schaden, den Ulla Schmidt angerichtet hat, im Knast sitzen müsste? Bis neulich.